Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, vorgestern, Karfreitag, auf NDR Info die 51. Folge des täglichen NDR-Podcasts Streitkräfte und Strategien. In diesem Podcast wird seit Beginn des Ukraine-Kriegs von zwei Journalisten die tägliche Lage eingeordnet. Und diese Folge am Karfreitag begann damit, dass einer der beiden darüber nachdachte, ob man sich denn in diesem Jahr überhaupt schöne Ostern oder frohe Ostern wünschen könnte. Kann man das? Frohe Ostern? Obwohl die CIA sogar über den Einsatz kleinerer russischer Atombomben spekuliert. Und der Journalist vermutet zunächst, naja, wenn man sich also in solchen Zeiten frohe Ostern wünscht, dann macht man das wahrscheinlich, weil man jetzt schon längst abgestumpft ist. Abgestumpft von den täglichen Kriegsbildern. Oder weil man die Schreckensnachrichten einfach verdrängt. Nach 50 Tagen. Doch dann überlegt er weiter, dieser Journalist, und dann kommt er zum wahren Grund, warum man auch in dieser Zeit frohe Ostern wünschen kann. Er kommt zur christlichen Botschaft und er zitiert einen Text aus dem katholischen Katechismus, dass am Ende das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Hass und selbst über den Tod siegen wird. Noch einmal, dass am Ende das Leben über den Tod, die Wahrheit über die Lüge, die Gerechtigkeit über das Unrecht, die Liebe über den Hass und selbst über den Tod siegen wird. Was für starke Worte, wohlgemerkt in einem politischen Podcast, nicht in irgendeiner Kirchenandacht. Hier ist also vom Siegen die Rede. Doch so hoffnungsvoll die Rede vom Siegen ist, bedeutet doch, wenn wir darüber nachdenken, bedeutet doch Siegen immer auch Kampf. Und Sieger, einen Sieger gibt es nur, wenn es auch einen Kampf gegeben hat. Und sei es ein sportlicher Wettkampf, aber eben es wird gekämpft. Und oft eben viel mehr als nur ein Wettkampf. Oftmals schlimme, harte Kämpfe, ganz real, mit Krieg, mit Hass, mit Gewalt, mit Töten und Sterben. Wie damals am Kreuz, wo Tod, Hass und Gewalt zunächst zu siegen schienen. Eine der bedeutendsten Schlachten der Weltgeschichte, liebe Gemeinde, das war die Schlacht von Waterloo. 1815. Hier ein altes Gemälde. Die englischen und preußischen Heere unter Leitung von General Wellington gegen Napoleons Truppen. Und es wird berichtet, dass das Ergebnis dieser entscheidenden Schlacht über ein optisches System mit so Lichtsignalen nach England ins Heimatland von Wellington übermittelt werden sollte. Die Schlacht tobte und in der englischen Heimat wartete man ganz gespannt auf das Signal. Da war es. Buchstabe für Buchstabe wurde über diese Lichtsignale gesendet und entziffert. Sowas wie Wellington defeated kam an. Wellington besiegt. Und dann brach es ab. Nebel, Irgendwie ging es nicht weiter. Wellington besiegt. Entsetzen, Entsetzen machte sich breit auf den Gesichtern. Besiegt! Das darf doch nicht wahr sein. Und genau das war die Situation der Jünger und der Begleiterinnen Jesu damals nach der Kreuzigung. Jesus besiegt, alle Hoffnungen zerstört, zerschlagen. Mit diesen Gefühlen also gehen einige Frauen aus dem Jüngerkreis Jesu früh am Ostermorgen zum Grab. Sie wollen ihrem besiegten Helden die letzte Ehre erweisen. Sie wollen ihn salben. Jesus besiegt. So die Überschrift meines ersten Teils. Und ich lese, was wir vorhin gehört haben, das Osterevangelium, noch einmal zunächst die ersten Verse. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging, und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Ihr Lieben, Jesus besiegt. Bitte versetzen Sie sich mal in die Lage dieser Frauen. Versetzt euch mal in deren Lage hinein. Da haben die nun all ihre Hoffnungen auf diesen Mann gesetzt. 3 Jahre ihres Lebens sind sie ihm gefolgt, haben alles zurückgelassen, vergeblich. Nun ist er tot. Er, der das Leben geschenkt hat, selber vom Tod besiegt. Er, der das Gute getan hat, selber vom Bösen besiegt. Die Hoffnung, die er verkündet hat, von der Verzweiflung besiegt. Und diese Niederlage scheint durch ein Ding endgültig besiegelt zu sein. Das ist jener große Stein vor dem Grab. Die orientalischen Gräber, das waren oftmals so Felsengräber wie hier auf dem Bild, die von zentnerschweren, runden Rollsteinen verschlossen wurden. Und die waren gelegentlich noch viel größer als hier auf dem Bild zu sehen. Bis zu 2 Meter Durchmesser hat man gefunden. Dieser Stein vor dem Grab, ist das nicht ein Zeichen für das Ende? Und dieser Stein liegt auch auf dem Herzen der Frauen, zentnerschwer. Was Luther hier schlicht mit "denn er war sehr groß" übersetzt, das klingt im Griechischen noch viel, viel eindrucksvoller. Da steht megas phodra. Und megas phodra müsste man eigentlich übersetzen. Da ist ja mega, mega drin. Das kennen wir alle. Mega, das ist schon mal mächtig groß. Megas phodra heißt, er war richtig heftig groß oder gewaltig groß. Merkt ihr? Dieser Stein war mehr als nur ein Stein. Er ist ein Zeichen für die steinschwere Last, die den Glauben in uns ersticken, erdrücken, besiegen will. Es ist die Last des Leides, wenn der Tod sich heimtückisch heranpirscht und plötzlich und unerwartet nach dem Leben greift. Die Hoffnung und Zukunft hat verloren, ist besiegt. So denken wir manches Mal. Dieser Stein steht für alles, was unsere Hoffnung erdrücken will. Wenn etwa Gebete nicht erhört werden, wenn Depression die Seele in Nacht und Nebel hüllt, aus heiterem Himmel, wenn Menschen sterben müssen, in jungen Jahren, wo wir es einfach nicht fassen können. Wie kann das denn sein? Ein Kind etwa? Wo ist Gott da? oder wenn Kriege geführt werden. Oder die Angst vor der Zukunft uns nachts nicht schlafen lässt. Welcher Stein liegt dir ganz persönlich auf dem Herzen? Die Frage, wie es wohl werden wird mit diesem Krieg da, ob der auch noch zu uns kommt. Oder ganz persönliche Sorgensteine, wie es etwa um die eigene Gesundheit bestellt ist, wie es mit den eigenen Kindern weitergehen wird, die nun allmählich älter und vielleicht auch fremder werden. Manch einer hat den Sorgenstein seiner Arbeit und seiner Arbeitsstelle. Und die Frage, die uns da bewegt, ist eigentlich die gleiche, die die Frauen hatten. Wer wälzt uns den Stein weg von unserer Seele? Und es gibt solche Steine, die unsere vielleicht mitunter noch recht zarte Pflanze glauben, erdrücken wollen, besiegen wollen. Und ich rede bewusst vom Besiegen. Ich habe begonnen mit der Schlacht von Waterloo. Denn es geht auch im Glauben letztlich um eine große Schlacht. Wenn in uns der Glaube etwa gegen den Unglauben kämpft, das Vertrauen gegen den Zweifel, dann ist das auch so eine Schlacht. Dann sind das innere Kämpfe, keine Frage. Wenn Gott sich verbirgt. An Ostern, ihr Lieben, geht es um die eigentlich in Wahrheit größte Schlacht der Weltgeschichte, wo Jesus Christus, der Gottessohn, den Kampf aufnimmt mit Tod und Teufel. Und es scheint zunächst, wie so oft in unserer Welt, als habe er ihn verloren. Nach England wurde damals mit Signalen übermittelt, Wellington besiegt. Und der Stein vor dem Grab signalisiert, Jesus besiegt. Aber, es geht weiter. Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen. Der hatte ein langes weißes Gewand an und sie entsetzten sich. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Er ist nicht hier im Grab. Plötzlich lichtete sich der Nebel und man sah, dass den Lichtsignalen, die nach England gesendet wurden, noch weitere folgten. Die Beobachter, schon ganz in Trauer und Verzweiflung versunken, entdeckten plötzlich die Fortsetzung. Wellington defeated the enemy. Wellington besiegt den Feind. Wellington defeated ist nicht das Ende, ist nicht der Schluss, es geht weiter. Wellington defeated the enemy. Er ist nicht besiegt, er besiegt den Feind. Der Jubel kennt keine Grenzen und das bedeutet Ostern. Und so möchte ich auch den zweiten Teil überschreiben. Jesus besiegt den Feind. Das Kreuz. Und der Stein vor dem Grab, das ist doch nur die erste Hälfte der Botschaft. Sieht das nicht wie die völlige Niederlage aus? Doch dann, die Auferstehung, der weggerollte Stein, das ist die zweite Hälfte der Botschaft. Die verwandelt die Niederlage in einen endgültigen Sieg. Jesus besiegt den Feind, nämlich den Tod und das Böse und den Satan. Wie hat Paul Gerhardt es so eindrucksvoll gedichtet? Eben haben wir es gesungen. Er war ins Grab gesenket. Der Feind trieb groß Geschrei. ehe er es vermeint und denket, ist Christus wieder frei und ruft Victoria. Victoria ist lateinisch, heißt Sieg, Sieg. Er ruft Victoria, schwingt fröhlich hier und da sein Fähnlein als ein Held, der fällt und Mut behält. Wow. Meine Frau und ich, wir waren in der vorletzten Woche für 2 Tage mal in Halberstadt gewesen, so am Tor des Harzes. Und da haben wir uns den gewaltigen gotischen Dom angeschaut. Er gilt als das schönste gotische Bauwerk oder die schönste gotische Kathedrale in Deutschland. Zumindest in dem Prospekt von Halberstadt. Aber es war auch tatsächlich sehr, sehr eindrücklich. Und da ist also auf der Kanzel eine sehr, sehr eindrucksvolle Darstellung der Auferstehung zu sehen. Und da sieht man wirklich den Sieger. Da sieht man Christus, wie er mit so einer großen Dynamik aus dem Grab aufsteigt und in der Hand die Siegesfahne, hier noch ein bisschen größer, ein bisschen deutlicher. Also da ist Christus mit dem Strahlenkranz, dieser strahlenden Krone auf dem Haupt, diesem Lichtkranz, wie die Sonne. Und in seiner Hand diese Standarte mit der Siegesfahne. Und dann die Bewacher, diese Soldaten, die purzeln einfach alle weg. Die plumpsen regelrecht hin. Wenn man die Gesichter und das von Nahem sich so angucken kann, das ist echt eindrücklich. Was für eine Dramatik, was für ein Sieg. Der Sieg Wellingtons hat ganz England in einen Freudentaumel gestürzt. Aber was ist mit dem Sieg Jesu? Was macht der mit uns? Welche Auswirkungen hat er auf unser Leben? Ist etwas von der Osterfreude zu spüren bei uns? Das ist sicherlich keine oberflächliche Freude. Nein, dafür ist noch viel zu viel Not und Leid vor unseren Augen. Aber es ist eine Freude, die um die Realität des Bösen und des Kampfes zwar weiß, aber die auch schon vom Ende her sehen kann. Eine Freude, die weiß, wer am Ende Sieger sein wird. Übrigens auch Paul Gerhardt, der dieses beeindruckende Lied gedichtet hat. Er schrieb es im Dreißigjährigen Krieg, noch vor Ende des Krieges 1647. Ihr Lieben, wer an Jesus Christus glaubt, der ist kein weltfremder Schwärmer, der das Leid der Welt einfach ignoriert oder die Augen davor verschließt. Nein, nein, nein. Wir, und ich schließe mich da selber auch ein, wir kennen auch Niederlagen und Ängste und Zweifel. Und ja, ich sage das mal ganz ehrlich, ich kann Gott oft nicht verstehen. Ich habe das auch schon erlebt, dass man betet, betet, wie ein Weltmeister, man betet um Anliegen, die sind doch ganz im Sinne Gottes. Um Heilung oder dass jemand zum Glauben kommt. Und man hat den Eindruck, es passiert einfach nichts. Aber ich halte daran fest, doch, er ist da. Und er ist der Sieger. Und schauen wir doch die Reaktionen der Frauen an auf die Auferstehungsbotschaft. Da war auch nicht sofort dieser Jubel und das Triumphieren. Nein, nein, nein. Im ersten Moment war da Entsetzen. Und sie waren stumm. Erst später erzählten sie von der frohen Botschaft weiter. Ja, sie fürchteten sich vor dem, was da passiert ist. Und auch wir kennen das doch, oder? Obwohl wir an den Auferstandenen glauben. Ja, ich glaube das ganz klar ohne Wenn und Aber, dass Jesus leiblich auferstanden ist. Nicht nur irgendwie seine Idee oder die Sache Jesu ging weiter oder, nein, leibhaftig ist er aus dem Grab auferstanden. Das glaube ich und trotzdem fehlen uns doch manchmal die Worte. und ergreift auch uns Zittern und Entsetzen, auch vor dem Tod oder dem Sterben, ob körperlich oder seelisch. Für uns ist der Tod immer noch ein unbekanntes, ein fremdes Terrain. Aber etwas ist anders seit Ostern. Wir haben einen Wegführer, der uns vorangeht, der schon mal da war, der das Gelände kennt. Und das ist Jesus. Und so noch kurz zum Ende der dritte Punkt. Der Sieger geht voran. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch wird vorangehen nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Wenn es hier heißt, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa, was bedeutet das? Das heißt zweierlei. Erstens, er geht euch voran auf allen Wegen. Galiläa war von Jerusalem nicht gerade gleich um die Ecke, war im Norden Israels. Und er geht euch voran, egal wo ihr hingeht, auch auf der letzten Wegstrecke des Lebens ist Jesus vorangegangen. Aber das Zweite finde ich auch sehr interessant. Galiläa steht auch für die Alltagswelt der Jünger. Denn da kamen sie her. Das war ihre Heimat eigentlich. Und da sind sie wieder hingegangen. Jetzt sind gerade Osterferien. Aber nach den Ferien, die Schüler, die da sind, da geht die Schule wieder los. Der Alltagstrott und Alltagsstress und viele haben Urlaub, bald ist der Urlaub wieder vorbei. Und dann geht der Alltag wieder los. Aber denk dran, er geht dir voran in dein Galiläa, in deine Alltagswelt. Du kommst in vorbereitete Verhältnisse und es heißt, dort werdet ihr ihn sehen. Also mitten im Alltag. Für Petrus und die anderen Jünger war das erstmal das Fischen. Das Fischen auf dem See Genezareth. Da ging ja alles los und am Ende sind sie da wieder, wie man auch im Johannesevangelium lesen kann. Und für dich heißt das, mitten in deinem Galiläa, in deinem Alltag, in deiner Firma, in deiner Schule, in deiner Familie wirst du ihn sehen. Freilich oft nicht auf Anhieb, aber so in kleinen Zeichen, in kleinen Fügungen, im Kraftschöpfen beim Gebet, in einem Losungswort, beim Bibellesen, in guten Gesprächen. Jesus ist Sieger, auch im Alltag. Nicht nur über den Tod oder über die Sünde, sondern auch über deine kleinen Schwächen und die Widrigkeiten des Alltags. Er ist Sieger. Halte daran fest. Vertrau dich ihm an. Klammere dich an ihn. Ich hang und bleib auch hängen an Christus, sagt Paul Gerhardt in dem Lied, was wir vorhin gesungen haben. So bekommen wir Anteil an seinem Sieg, wenn wir ihm als Wegführer uns anvertrauen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass er am Ende auch der Sieger über alles Chaos dieser Welt ist, auch über alle Kriegstreiber und Chaoten. Auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen, der Blick auf Ostern lässt uns trotzdem am Glauben festhalten, lässt uns trotzig glauben, so will ich das mal sagen, trotzig. Glauben, dass Jesus Sieger ist und wir mit ihm. Dieser Journalist von NDR Info, von diesem Podcast, der hat in seiner Karfreitagssendung noch den bayerischen Landesbischof Heinrich Bedford Strom zitiert. Und das ist ein Zitat, mit dem ich gerne schließen möchte. Der Bischof sagt, es wird ein trotziges Ostern werden. Es wird ein trotziges Ostern werden, aber wir werden es feiern.
Amen.